denn ihnen gehört das Reich der Himmel.
Selig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden.
Selig sind die Machtlosen, denn sie werden das Land erben.
Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
Selig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden.
Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Dankeschön. Selig, selig sind die, von denen haben wir gerade gehört. Selig, das steht heute, und das hat Daniel schon gesagt, in diesen wunderschön gestalteten Buchstaben hier vorne auf dem Tisch. Selig, glücklich sollt ihr sein, sagt Jesus in den sogenannten Seligpreisungen. Wir haben sie gerade von euch gehört. Heute an Erntedank danken wir für Glück. Wir haben von einigen schon gehört, was für sie Glück bedeutet. Vielen Dank für euer Teilhaben lassen an dem, was ihr denkt, was für euch Glück bedeutet. Wir danken für Glück im vergangenen Jahr, für Gutes, für Seligkeitsdinge, für Glücksmomente, für einen Döner. Das sind für manche Kleinigkeiten, für manche ist das tatsächlich der Übergang zum Himmel. An Erntedank machen wir uns bewusst, Ernten ist letztlich etwas, worüber wir nicht verfügen können. Ich mag dieses Fest. Ich mag darüber nachdenken, was ist mir Gutes widerfahren im vergangenen Jahr, wofür bin ich dankbar? Und gleichzeitig zu spüren, es gibt so vieles, das konnte ich gar nicht beeinflussen. Wir können den Samen aussehen, aber ob er aufgeht, das steht nicht in unserer Hand. Dazu können wir einander nur Glück und Gutes und Gelingen wünschen und Gottes Segen und ihm danken, wenn es denn so geschieht. An einem Tag wie heute werden wir daran erinnert. Einander Glück wünschen, das tun Menschen seit jeher in allen Ländern und allen Kulturen. Wir wünschen einander Erfolg, Gesundheit, Freude, Liebe. Wir nehmen und geben Anteil an dem Leben des anderen. Wir beglückwünschen uns zu Geburtstagen, zu Hochzeiten, ein Kind wird geboren, eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und wir wünschen dem anderen Glück, möge es dir gelingen, mögest du Gutes erleben, mögest du Gutes erfahren und für andere Gutes bewirken. Diese Glückwünsche, die schaffen Zusammengehörigkeit und die verbinden uns miteinander. Wir nehmen und geben Anteil. Das war schon immer so, auch zu Martin Luthers Zeiten. Damals wünschte man sich aber nicht Glück, sondern man sagte, selig sollst du sein. Das war damals ein ganz normales, alltägliches Wort für glücklich. Hatte nichts zu tun mit der ewigen himmlischen Seligkeit dermaleinst. Diese Deutung, die kam erst später. Selig meint also schlicht und einfach glücklich. Selig, hier könnte auch stehen glücklich, aber das wären dann zu viele Buchstaben mit zu viel Aufwand geworden, deswegen passt das selig. Das war schon Arbeit genug. Ich hoffe, wir können sie an anderer Stelle nochmal weiterverwenden. Diese Seligpreisungen waren also Glückwünsche, um die es heute Morgen in der Predigt geht. Allerdings waren das sehr besondere Glückwünsche. Sie stehen an einer ganz exponierten Stelle in der Bibel, nämlich ganz am Anfang der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist wiederum auch besonders. Sie ist ja, wenn man so will, Jesu Antrittsrede, seine Regierungserklärung. So verstehe ich mich, das ist meine Botschaft, dafür stehe ich. Das, was ich euch jetzt sage, gilt im Reich Gottes. Im Reich Gottes versteht man das unter Glück. Und dann entfaltet er seine Theologie und die ist radikal anders als das, was landläufig gedacht und gelebt wird. Wer erfahren möchte, wie Jesus tickt, welche Werte er vertritt, worum es ihm geht, was und wer im Reich Gottes zählt, dann liest die Bergpredigt. Und ganz am Beginn seiner Grundsatzrede stehen nun also die Seligpreisungen, wie ein Vorwort. Da ist das Allerwichtigste dessen, was dann kommt, schon mal zusammengefasst. Und es werden bestimmte ausgewählte Menschengruppen beglückwünscht. Wir sehen sie hier nochmal vorne. Das sind die Armen im Geist, die Trauern, die Machtlosen, die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die sollen satt werden. Glücklich sollen sein, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften und die verfolgt werden. Das sind so ganz andere Personengruppen, die beglückwünscht werden, als wir es für uns so denken würden. Ganz andere. Ich möchte mit euch heute gerne die ersten vier Seligpreisungen einmal etwas näher ansehen und dem auf die Spur kommen, was ist denn da Glück? Wer wird denn da glücklich geschätzt? Die zweiten vier Seligpreisungen dann, um die geht es nächste Woche. Die ersten vier gehören inhaltlich zusammen und die zweiten vier gehören inhaltlich zusammen. Und die ersten vier gucken wir uns heute einmal näher an und ich möchte euch drei Dinge mitgeben, die auffallen. Glücklich sind also die, die arm sind im Geist, die trauern, die keine Macht haben, die an den Rand gedrängt werden, die übersehen werden, ungerecht behandelt. Das ist Glück. Wir würden doch eher sagen, die sind zu bedauern. Meine Güte, sind die zu bemitleiden. Ist das nicht sarkastisch, denen Glück zu wünschen, zu sagen, du bist glücklich, weil du traurig bist? Freu dich, dass es dir gerade so schlecht geht. Liebe Gemeinde, die Seligpreisungen machen von Anfang an deutlich, Jesus denkt ganz anders als wir. Im Reich Gottes gelten ganz andere Maßstäbe. Wie wir ein gutes Leben definieren, was für uns zählt, Erfolg, Gesundheit, Status, vielleicht Ansehen, Reichtum, das gilt nicht im Reich Gottes. Gerade die, die klein gehalten werden, die, die leiden, die, die arm sind, die geknickt sind, die, die verachtet werden, links liegen gelassen, denen gilt seine besondere Aufmerksamkeit. Denen sagt er, euch gehört das Himmelreich, euch gehört das Reich Gottes, ihr seid für Gott wichtig. Die Seligpreisungen beschreiben also, welche Maßstäbe bei Gott gelten. Das ist das Erste. Vor Gott zählen die viel, die vor Menschen nichts zählen. Unser Denken wird da auf links gedreht. Das müssen wir erst einmal nachdenken, auf uns wirken lassen. Das ist so ganz anders, als wir es gewohnt sind. Das Zweite, die Seligpreisungen sind Zusagen. Kurze Zusagen, Botschaften im Telegrammstil. Telegramme, glaube ich, schreibt man heute gar nicht mehr, aber jeder weiß vielleicht noch, was das ist. Da schreibt man keine Romane, sondern man hält sich kurz und knapp. Es geht um das, was wesentlich ist. Ein bisschen so wie auf WhatsApp, Signal oder Telegram. Da schreibt man auch keine langen Briefe, sondern bin gut angekommen, HDL. Und der andere antwortet dann Daumen hoch, Lachsmiley, Herzsmiley und jeder weiß Bescheid, was gemeint ist. Die Seligpreisungen sind also ganz kurze und knappe Botschaften und sie sind Zusagen. Sie beginnen alle mit einem Wunsch. Glücklich ist, gut soll es dem gehen, der. Und dann wird eine bestimmte Menschengruppe genannt, die arm sind im Geist, die trauern, die sich verzehren nach Gerechtigkeit. Und dann folgt eine Zusage. Denen gehört das Himmelreich. Das Besondere an diesen Zusagen ist, die gelten bedingungslos. Da ist nichts an ein bestimmtes Verhalten geknüpft. Da heißt es nicht, wenn du dich anstrengst, wenn du die Ärmel hochkrempelst, wenn du dich zusammenreißt, dann. Nein, diese Zusagen gelten ohne Einschränkung. Hier wird nicht ermahnt, nicht gefordert, nicht appelliert, sondern zugesagt. Du darfst, du kannst, für dich, du bist, du wirst. Und das gilt ohne Einschränkung. Liebe Gemeinde, Zusagen sind mit das Wichtigste in der Bibel. Die Bibel lebt von Zusagen, schon von Anfang an. Als Gott Abraham auffordert, verlass dein Land, dein Volk und das Haus deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, sagt er ihm gleichzeitig zu, ich werde dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Würden wir die Zusagen wegnehmen, erschiene die Bibel in einem ganz anderen Licht. Das Entscheidende würde fehlen. Oder als Mose zweifelt, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Dem sagt Gott zu, mach das, ich bin mit dir. Zu Josua sagt er, sei stark und mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Jahwe, der Ich Bin für dich da, der war und der sein wird, ich gehe mit dir. Nehmt das weg, bleiben nur noch Aufforderungen, aber wozu, warum, weshalb? Letztlich entscheidend in der Bibel sind die Zusagen und nicht die Appelle. Kommt zu mir, die ihr müde und belastet seid, ich will euch Kraft geben, sagt Jesus. Oder, das ist mein Leib für euch gegeben, mein Blut für dich vergossen. Das hören wir später im Abendmahl. Die Seligpreisungen gründen in der Zusage. Das ist Glück, diese Zusage. Und das ist das Zweite, was wichtig ist. Die Menschen, die da genannt werden, die haben eine Zusage bitter nötig. Selig sind die Armen im Geist. Die sollen glücklich sein. Und dann werden sie näher beschrieben mit ihrer ganzen Last. Die Armen, das war der Großteil der damaligen Gesellschaft. Nur wenige gehörten der Oberschicht an, die sorglos das schöne Leben genießen konnte. Der weitaus größere Teil, ja fast der größte Teil, gehörte zu den Armen, zu der Unterschicht, zu den kleinen Leuten, die sich strecken mussten, die ihr knappes Auskommen hatten, ein bisschen Grundbesitz, aber große Sprünge machen konnten sie nicht. Sie kamen gerade mal so über die Runden. Jesus als Zimmermann, seine Leute, die Fischer zum Beispiel. Und dann gab es aber auch noch eine andere Sorte der Armen, Menschen der Unterschicht, die abgerutscht waren in eine Armutsfalle. Dauerhaft Kranke, Schwerbehinderte, Tagelöhner, Heimatlose, geistig und körperlich Eingeschränkte. Die waren ohne eigenes Land, ohne Familie und damit waren sie ja existenzlos oder waren am Rande ihrer Existenz. Ein eigenes Land, eine Sippe sicherten das Überleben. Ohne Land und ohne Sippe war man chancenlos, ohne Lobby. Diese Leute, die waren in einer Lage, die ist zum Heulen. In diese Lage sind sie nicht freiwillig gekommen, die haben sie sich so nicht ausgesucht. Manchmal gibt es äußere Umstände, die zwingen einen in eine Notlage, die man sich vorher gar nicht ausdenken konnte. So schlimm. Eine Krankheit, die einen hindert, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Schlimme Kriege, die Menschen heimatlos zu Geflüchteten machen. Das eigene Hab und Gut liegt in Schutt und Asche. Man ist in einem anderen Land fremd, fängt neu an, bei Null. Das, was ich zu Hause konnte, wer ich zu Hause war, das gilt am neuen Ort nicht mehr. Die strukturelle Armut, weil die Reichen auf Kosten der Armen leben. Diese so Armen, die verzehren sich danach, endlich Gerechtigkeit zu erfahren, dass ihnen jemand aufhilft, denn sie haben keine Ressourcen, sich selber zu helfen. Wenn hier die Armen glücklich gepriesen werden, dann geht es also um Menschen, die belastet sind. Es geht um Menschen im Elend, in tiefer Trauer, in Not. Es geht um Menschen, die materiell arm sind und auch arm an psychischer Kraft, arm an Lebensfreude und ohne Lebensenergie, ohne Perspektive. Und ich glaube, wir können das vielleicht im Ansatz nachempfinden, dass das da einen ganz engen Zusammenhang gibt. Wer sich ständig um sein Auskommen sorgen muss, wer immer überlegen muss, wie schaffe ich den nächsten Tag, wie komme ich über die Runden, der ist irgendwann auch innerlich müde. Sorgen rauben Kraft. Sich Sorgen kostet Kraft. So wenig Aussicht darauf, dass sich etwas ändert. Und dann kommt vielleicht noch die Selbstanklage dazu. Wie konnte ich nur? Warum passiert das ausgerechnet mir? der verletzte Stolz, sich für einen Versager halten. Die Scham, sich nicht so zeigen wollen mit dem, wie es mir gerade geht. Ich traue mich nicht, wenn andere wüssten, wenn die wüssten. Äußere Armut schafft auch innere Not. Und genau diese Menschen nimmt Gott in den Blick. Er nimmt sie wahr. Und das ist das Dritte. Darum geht es hier, um das Wahrnehmen. Es geht gar nicht in allererster Linie um das Machen und um das Tun. Es geht auch gar nicht darum, um Ratschläge zu verteilen. Versuch doch dies, mach doch das. Sondern es geht erst einmal darum, wahrzunehmen. Wende dich nicht ab. Sei sensibel und aufmerksam für die Not anderer. Rede die Not nicht klein, sondern teile mit anderen deren Kummer und lass dich berühren. Das ist Glück. Gott sieht, Gott nimmt wahr und Gott lässt sich berühren. Die Not seiner Geschöpfe lässt ihn nicht kalt. Das war schon immer so. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schrie gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, sagt er in Exodus 2. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Ich fühle mit. Ich sehe das. Ich wende mich nicht ab. Und von Jesus heißt es, wenn er Menschen in Not sah, es jammerte ihn, ich habe das neulich schon einmal gesagt, es jammerte ihn, es drehte sich ihm der Magen um, es zogen sich ihm die Eingeweide zusammen, es ging ihm durch und durch. So sehr hat das Elend der Armen im Geist, der Trauernden, der Machtlosen, der ungerecht behandelt werdenden berührt. Und genau diesen Menschen, sagt er, euch gehört das Himmelreich. Keiner interessiert sich für dich. Andere lassen dich links liegen. Aber Gott sieht dein Leben. Und sein Reich kommt für Menschen wie dich. Dir gilt Gottes Augenmerk. Bei ihm stehst du an allererster Stelle. Er schenkt dir Würde, Ansehen, Liebe. Jesus selbst hat das gelebt. Er hat sich den Armen angenähert. Er hat sie angesehen, er hat sie eingeladen, er hat sich mit ihnen umgeben und letztlich wurde er selbst einer von ihnen. Wir feiern heute Erntedank. Vielen geht es gut und wir sagen Gott Danke für Glück und Segen und dazu haben wir allen Grund, Danke zu sagen für Seligkeitsdinge und Glücksmomente, die wir erleben und die wir empfangen durften. Lassen wir uns heute daran erinnern, selig und glücklich sollen die sein, die keinen Grund zum Danken haben. Die Seligpreisungen, die Glückwünsche gelten den Ärmsten der Armen. Denen gilt Gottes ganze Aufmerksamkeit. Nehmen wir das wahr. Sehen wir hin. Lassen wir uns anrühren von ihrer Not, von ihrem Selbstzweifel, von ihrer Last. Ihnen sagt er zu, glücklich seid ihr, denn euch, denn dir gehört das Himmelreich. Amen.